Na gut, also einen schönen guten Abend erstmal. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Heute kommen wir zum Virya Indriya, also können auch sagen, dem letzten Mitglied der High Five, also dem letzten Mitglied der vermutlich eigentlichen Bodhipakya-Dhamma. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass die fünf Indriya, die Heilsfähigkeiten oder spirituellen Fähigkeiten sehr eng miteinander verbunden sind und immer eine die andere stützt, und gerade Virya ist genauso wie Sati zum Beispiel bei jeder der anderen Fähigkeiten ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn man jetzt zur Sati geht zum Beispiel, ist, wenn sie heilstaugliche Sati werden soll, ist Atapi, also die Unermüdlichkeit, der Eifer, genauso wie Sampajanya, die Wissensklarheit und die gründliche Reflexion, Yoniso Manasikara, von entscheidender Rolle. Da kann man nicht das eine oder andere weglassen. Bei Vertrauen, auch da ist natürlich die Energie von entscheidender Bedeutung, die wir in das Vertrauen setzen, also in das Vertrauen von einer Buddha-Dharma-Sangha. Weil normalerweise setzen wir ja gerne unser Vertrauen in alle möglichen weltlichen Dinge. Also braucht es eigentlich immer wieder eine bewusste Entscheidung, sich das Vertrauen an die richtige Adresse zu richten. Und diese Entscheidung, die wir da treffen, die benötigt geistige Energie, also Virya. Wenn dann Sada da ist, genügend Vertrauen da ist, dann erarbeitet man sich zusammen mit Sada, also Hand in Hand, erarbeitet man sich Panya, indem man die rechte Ansicht entwickelt, also indem man Gehörtes in Durchdachtes und schließlich in Erfahrenes umwandelt, damit man letztendlich zu dieser Weisheit gelangt, die das Entstehen und Vergehen begreift. Und jetzt wiederum, um diese höchste Weisheit zu erlangen, ist Samadhi vonnöten, also die meditative Entfaltungen, die entwickelt werden müssen und denen eine intensive geistige Läuterungsarbeit zugrunde liegt. Also kurz gesagt kann man sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Diese Fähigkeit, tatkräftig und voller Enthusiasmus zu kämpfen, was Virya ja bedeutet, muss wie alle anderen Indriyas entwickelt werden, ausgebaut werden, weil der nicht in den Strom eingetretene diese Heilsfähigkeit nur rudimentär besitzt und erst beim Strom eingetreten oder ab dem Strom eingetretenen können wir sagen, dass er wirklich diese Heilsfähigkeit besitzt. Also, wie macht man das, dass man diese Tatkraft, diese Energie entwickelt? Da heißt es, was man, ihr Mönche, an Tatkraft erlangt, wenn man sich bei den vier rechten Kämpfen oder Bemühungen einsetzt, das nennt man, ihr Mönche, die Fähigkeit der Tatkraft. Also, man tut es, indem man es tut. Man erwirbt sich das, indem man es einfach ausübt, immer wieder praktiziert. Dann heißt es, woran ist die Fähigkeit der Tatkraft zu erkennen? An den vier rechten Kämpfen. Tierrechte Kämpfe sind jetzt wiederum nichts anderes als die rechten Anstrengungen des achtfachen Pfades. Da setzt ihr Mönche, der edle Jünger, seine Tatkraft ein, um unheilsame Dinge zu überwinden und heilsame Dinge zu erringen. Er dauert stark und standhaft aus, gibt bei heilsamen Dingen die Aufgabe nicht auf. Nicht aufgestiegene, böse, unheilsame Dinge nicht aufsteigen zu lassen, weckt er seinen Willen. Müht sich darum, setzt seine Tatkraft ein, rüstet das Herz, kämpft. Aufgestiegene, böse, unheilsame Dinge zu überwinden, aufzugeben, weckt er seinen Willen. Müht sich darum, setzt seine Tatkraft ein, rüstet das Herz, kämpft. Nicht aufgestiegene, heilsame Dinge aufsteigen zu lassen, weckt er seinen Willen. Müht sich darum, setzt seine Tatkraft ein, rüstet das Herz, kämpft. Es wäre natürlich ganz praktisch zu wissen, was diese vier rechten Anstrengungen beinhalten und was dazu beiträgt, dass wir sie auch sinnvoll einsetzen können. So spricht im Samyutta 46,52 heißt es, dass es körperliche Tatkraft gibt und Tatkraft des Gemütes. Dementsprechend werden dann fünf hilfreiche Kampfesglieder genannt, die aus den geistigen Qualitäten Vertrauen auf das Erwachen des Vollendeten, Ehrlichkeit und Offenheit, Tatkraft und Weisheit bestehen und dann noch, wird dann noch die fünfte körperliche Voraussetzung angeführt, die eines gesunden Körpers mit guter Verdauung. Im Itivuttaka finden wir dann die gründliche Aufmerksamkeit, den guten Freund, um das Unheilsame zu überwinden und das Heilsame zu entfalten. Und in Samyutta 16,2 finden wir noch zwei weitere Eigenschaften, nämlich den Eifer und die Scheu. Also man sieht schon wieder, wir haben hier wieder eine Verschränkung von geistigen Qualitäten, auf die wir immer wieder zurückkommen und die sich gegenseitig stützen. Da macht ein Bhikkhu keine eifrige Anstrengung, indem er denkt, unheilsame Dinge, die in mir noch nicht aufgekommen sind, möchten mir, wenn sie aufkommen, zum Schaden gereichen. Und er macht eifrige Anstrengung, indem er denkt, die unheilsamen Dinge, die in mir aufgekommen sind, möchten mir, wenn sie nicht aufgegeben werden, zum Schaden gereichen. Und er macht eifrige Anstrengung, indem er denkt, die heilsamen Dinge, die in mir noch nicht aufgekommen sind, möchten mir, wenn sie nicht aufkommen, zum Schaden gereichen. Und er macht eifrige Anstrengung, indem er denkt, die heilsamen Dinge, die in mir aufgekommen sind, möchten mir, wenn sie wieder verschwinden, zum Schaden gereichen. Auf diese Weise also ist man ein Eifriger. Und wie ist man ein Zurückscheuender? Es wird der Text wieder wiederholt. Es geht einfach darum, diese Anstrengung hervorzubringen, indem man eben das bedenkt, dass unheilsame Dinge unheilsam sind, schädlich sind, nicht heilstauglich sind, nicht zielführend sind. Was genau sind jetzt nun diese unheilsamen Dinge? Da gibt es genügend Stellen in den Sutten. Ich habe hier mal M5 ausgewählt, die uns die Gefahr der unheilsamen Dinge deutlich zu verstehen gibt. Wenn jemand mit einem Makel nicht der Wirklichkeit entsprechend versteht, ich habe einen Makel in mir, dann ist zu erwarten, dass er keinen Eifer aufbringen wird, keine Anstrengung unternehmen und keine Energie einsetzen wird, um diesen Makel zu überwinden. und dass er mit Begierde, Hass und Verblendung sterben wird, mit einem Makel, mit beflecktem Geist. Und das heißt dann natürlich, dass er auf eine schlechte Daseinsfährte gelangt, was man ja nach Möglichkeit vermeiden sollte. Da gibt es dann immer wieder dieses wunderbare Gleichnis von dem Bronzegefäß, das sich jemand aus dem Laden holt, und wenn man es einfach nur in die Ecke stellt und nicht säubert, dann wird es einfach immer schmutziger. Und nur wenn man stetig sich darum bemüht und es immer wieder abstaubt und immer wieder poliert, dann bleibt es hell und glänzend. Und so ist es natürlich mit dem Geist auch, dass man da ständig Einsatz, Eifer, Tatkraft anwenden muss, um den Geist möglichst rein zu halten. Zum wirklichkeitsgemäßen Verständnis von den Akusala-Dhamma gehört natürlich auch, ihren Ursprung und ihr Ende zu erkennen und vor allen Dingen natürlich auch, dass es sich dabei um unheilsame Gewohnheiten und Absichten handelt. Im 78 haben wir zunächst einmal, sage ich, muss es so verstanden werden. Dies sind unheilsame Angewohnheiten. Und so. Unheilsame Angewohnheiten entspringen diesen. Und so. Hier hören unheilsame Angewohnheiten ohne Überbleibsel auf. Und so. Jemand, der auf diese Weise praktiziert, übt sich im Weg zum Aufhören von unheilsamen Angewohnheiten. Und ich sage, es muss so verstanden werden. Dies sind unheilsame Absichten und so. Unheilsame Absichten entspringen diesen und so. Hier hören unheilsame Absichten ohne Überbleibsel auf und so. Jemand, der auf diese Weise praktiziert, übt sich im Weg zum Aufhören von unheilsamen Absichten. Also wir haben die Akusala-Dhamma, die unheilsamen Dhammas, und die sind vorrangig eben unheilsame Angewohnheiten und unheilsame Absichten. Wir kennen dies aus den Sutten, die hauptsächlich 10 Akusala-Dhammas aufführen. Die 3 mit dem Körper, das Töten, das Stehlen, das sexuelle Fehlverhalten, das Lügen, das Verleumden, die harte Rede, das leere Geschwätz und die 3 mit dem Geist, Begierde, Böswilligkeit und falsche Sichtweisen. Erstmal zu den unheilsamen Angewohnheiten. Und wo entspringen diese unheilsamen Angewohnheiten? Ihr Entspringen ist dargelegt. Man sollte sagen, sie entspringen im Geist. In welchem Geist? Obwohl der Geist vielfältig ist, verschiedenartig und mit unterschiedlichen Aspekten gibt es Geist, der von Begierde beeinflusst ist, von Hass und von Verblendung. Unheilsame Angewohnheiten entspringen in diesen. Und wo hören diese unheilsamen Angewohnheiten ohne Überbleibsel auf? Ihr Aufhören ist dargelegt. Da überwindet ein Bhikkhu körperliches Fehlverhalten und entfaltet gutes körperliches Verhalten. Er überwindet sprachliches Fehlverhalten und entfaltet gutes sprachliches Verhalten. Er überwindet geistiges Fehlverhalten und entfaltet gutes geistiges Verhalten. Er überwindet falsche Lebensweise und erwirbt seinen Lebensunterhalt durch richtige Lebensweise. Hier geschieht es, dass unheilsame Angewohnheiten ohne Überbleibsel aufhören. Und wie praktiziert er, um sich im Weg zum Aufhören von unheilsamen Angewohnheiten zu üben? Da erweckt ein Bhikkhu Eifer, um das Nicht-Entstehen noch nicht entstandener, übler, unheilsamer Geisteszustände Und er bemüht sich, bringt Energie hervor, strengt seinen Geist an und setzt sich ein. Und natürlich eben geht es dann weiter, die vier rechten Anstrengungen, also dass heilsame Angewohnheiten hervorgebracht werden. Die unheilsamen Angewohnheiten am Aufsteigen gehindert werden und die heilsamen Angewohnheiten möglichst anhaltend im Geist behalten werden. Was sind unheilsame Absichten? Es sind die Absicht der Sinnesgier, die Absicht des Übelwollens und die Absicht der Grausamkeit. Diese werden unheilsame Absichten genannt. Und wo entspringen diese unheilsamen Absichten? Ihr Entspringen ist dargelegt. Man sollte sagen, sie entspringen in Wahrnehmung. In welcher Wahrnehmung? Obwohl Wahrnehmung vielfältig, verschiedenartig und mit unterschiedlichen Aspekten ist, gibt es Wahrnehmung der Sinnesgier, Wahrnehmung des Übelwollens und Wahrnehmung der Grausamkeit. Unheilsame Absichten entspringen in diesen. Dazu muss man vielleicht ein bisschen was ausführen. Wir kennen den berühmten Satz, was man fühlt, das nimmt man wahr. So ist es, das sagt auch die Hirnforschung. Jeder Sinnesreiz wird erst einmal durch die Amygdala geschickt, die ihn auf die gefühlsmäßige Qualität abcheckt, inwieweit da jetzt etwas ist, das interessant ist, das gefährlich ist, bei dem man zurückstecken muss oder auf das man zugehen muss. Und erst dann wird eine Wahrnehmung daraus gebaut. Jetzt, wenn ich mit der Angst vor Schlangen zum Beispiel in der Nacht irgendwo hingehe und sehe da einen Strick oder einen Stock, dann baut mein Gehirn ganz schnell die Wahrnehmung, Schlange, obwohl da gar nichts ist, das gefährlich sein könnte. Aber so funktioniert das Gehirn normal. Wir haben 5% der Gehirnenergie wird für die Sinnenreizverarbeitung aufgewandt und 95% der Gehirnenergie wird für die Wirklichkeitsdarstellung aufgewandt. Also wie wir unsere Wahrnehmung, unsere Wirklichkeit, unser Leben zusammenbasteln. Deswegen ist es schon richtig, wenn es hier heißt, das entspringt der Wahrnehmung, diese unheilsamen Absichten. Weil wenn ich natürlich eine Wahrnehmung, die geprägt ist von Angst oder Übelwollen, habe, dann werde ich die Wirklichkeit eben anders konstruieren und werde entsprechende Absichten aufsteigen lassen, weil ich eine Gefahr sehe, gegen die ich mich wehren muss oder verteidigen muss oder Ähnliches zum Beispiel. Oder weil ich die Wahrnehmung habe, dass jemand ganz böse ist, und deswegen gehe ich mit einer gewissen Absicht der Grausamkeit in eine Situation mit diesem Bösen hinein. Und wo hören diese unheilsamen Absichten ohne Überbleibsel auf? Ihr Aufhören ist dargelegt, da tritt ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist und verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Hier geschieht es, dass unheilsame Absichten ohne Überbleibsel aufhören. Also erst, wenn man die Hindernisse vollständig überwunden hat, wenn man den Geist so zur Stille gebracht hat und zur Einigung gebracht hat, dass die Wahrnehmung nicht mehr gefärbt oder konstruiert werden kann von Gier, Hass und Verblendung, von den Hindernissen, von den Kilesas, erst dann ist es möglich, keine unheilsamen Absichten mehr zu haben, solange dieser Geisteszustand anhält. Es ist immer so ein bisschen Sache, dass wir leicht sagen, ja, das ist meine Absicht, aber dann oft nicht den Schritt weitergehen und schauen, was ist denn die Absicht hinter dieser Absicht. Weil meistens liegt noch was anderes dahinter. Heißt ja auch, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert und gibt noch irgendeinen anderen Spruch mit Absichten, der mir jetzt nicht einfällt. Aber das ist immer, wir sind da sehr anfällig für die Täuschung, weil wir möchten ja vor uns selber auch gut dastehen und dann erzählen wir uns selber, dass wir etwas ja nur in guter Absicht tun. Und wenn wir aber genau hinschauen, steckt oft noch was anderes dahinter, das durchaus nicht aus reinem Altruismus besteht, der unsere Absichten oder unsere Handlungen dann motiviert und antreibt. Und wie praktiziert er, um sich im Weg zum Aufhören von unheilsamen Absichten zu üben? Da erweckt ein Bhikkhu-Eifer um das Nicht-Entstehen von noch nicht entstandener übler unheilsamer Geisteszustände und er bemüht sich, bringt Energie hervor, strengt seinen Geist an und setzt sich ein. Und so weiter. Einer, der so praktiziert, übt sich im Weg zum Aufhören von unheilsamen Absichten. Der Bhikkhu Analayo sagt dazu, auf der Grundlage der rechten Ansicht muss das Bemühen von dem, was unheilsam ist, abzulassen und das Heilsame zu kultivieren, mit der festen Verankerung der Achtsamkeit zusammengebracht werden, um das erforderliche Umfeld zu schaffen, in dem die Sammlung gedeihen kann. Auf diese Weise wird jede Sammlung, egal auf welche Stärke sie haben mag, sich in rechte Sammlung verwandeln. Eben weil wir uns gerne täuschen über das, was wir beabsichtigen und über das, wie wir uns selber sehen, ist die Selbstprüfung ein ständiger Begleiter auf unserem Weg und wird auch immer wieder in den Sutten entsprechend erwähnt. Gleich wie wenn da eine Frau oder ein Mann, jung, jugendlich und schmuckliebend, in einem reinen, hellen Spiegel oder einem Gefäß mit klarem Wasser das Antlitz betrachtend, darin Staub oder Schmutz bemerkt und sich dann bemüht, diesen Staub oder Schmutz zu entfernen, und wenn er darin keinen Staub und Schmutz bemerkt, er dann vergnügt ist und seinen Wunsch befriedigt, wohl mir, rein ich. Ebenso auch ihr Mönche ist für den Mönch die Selbstprüfung hinsichtlich heilsamer Eigenschaften von großer Wichtigkeit. Natürlich auch von unheilsamen Eigenschaften. Darum fragt man sich dann, bin ich häufig voller Gier oder bin ich häufig gierlos? Bin ich häufig gehässigen Geistes oder bin ich häufig hasslosen Geistes? Bin ich häufig von Starrheit und Müdigkeit befallen oder bin ich häufig frei von Starrheit und Müdigkeit? Bin ich häufig aufgeregt oder bin ich häufig von Aufregungen frei? Bin ich häufig voller Zweifel oder bin ich häufig von Zweifeln frei? Bin ich häufig zornig oder bin ich häufig frei von Zorn? Ist mein Geist häufig befleckt von den Leidenschaften oder ist er häufig unbefleckt? Ist wohl mein Körper und Geist häufig in beklommener Spannung oder ist er häufig davon frei? Bin ich häufig träge oder häufig voller Energie? Bin ich häufig ohne geistige Sammlung oder bin ich häufig geistig gesammelt? Erkennt nun der Mönch bei seiner Selbstprüfung, dass er häufig voll Gier und so weiter ist, so hat eben jener Mönch zur Überwindung dieser unüblen, unheilsamen Dinge äußersten Willensentschluss, Tatkraft, Streben, Ausdauer, Standhaftigkeit, Achtsamkeit und Besonnenheit einzusetzen. Erkennt aber der Mönch bei seiner Selbstprüfung, dass er häufig gierfrei ist, ohne gehässige Gesinnung und so weiter, so hat ihm jener Mönch in diesen heilsamen Eigenschaften gefestigt, weiterhin nach der Versiegung aller Triebe zu streben. Dieses Streben muss natürlich in der richtigen Art und Weise unternommen werden. Also man muss schon mal erst einmal herausfinden, welches Maß an Dukkha und Sukha man individuell jeweils braucht, um die Kusala-Dhamma, die heilsamen Dhammas, zu stärken, damit sie zunehmen und wachsen können. Man muss sich ein bisschen in Entsagung üben, aber wie der Schäfer immer sagt, ein heroisches Stahlgrau ist auch nicht zielführend. Also man muss wirklich das Maß kennen, wie viel Freude und Leid, was für ein Gleichgewicht, das man da herstellen muss, dass man wirklich mit Begeisterung und Enthusiasmus an der Überwindung der unheilsamen Dinge und an der Stärkung der heilsamen Dinge arbeiten kann. Dann muss man natürlich auch immer schauen, ob ein unheilsames Dhamma, ein Akusala-Dhamma, jetzt besser durch aktives Bemühen zu beseitigen ist oder ob man nicht vielleicht einfach Gleichmut entwickeln sollte. Weil manchmal, wenn man aktiv gegen etwas angeht, weil man das unbedingt überwinden will, kann es auch sein, dass man es hintenrum wieder stärkt. Bei manchen Dingen ist es sinnvoller, Gleichmut zu entwickeln, dann verschwinden sie auch von alleine. Angenommen, ein Mann liebte eine Frau, durch intensive Gier und Leidenschaft geistig an sie gefesselt. Er könnte jene Frau bei einem anderen Mann stehen sehen, im Gespräch, scherzend und lachend. Was meint ihr, Epikus? Würden nicht Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung in jenem Manne aufsteigen, wenn er jene Frau bei einem anderen Mann stehen sieht, im Gespräch, scherzend und lachend? Ja, ehrwürdiger Herr. Dann, Epikus, könnte der Mann denken, ich liebe jene Frau, durch intensive Gier und Leidenschaft bin ich geistig an sie gefesselt. Deshalb steigen Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung in mir auf, wenn ich sie bei einem anderen Mann stehen sehe. Wie wäre es, wenn ich Gier und Begierde bezüglich dieser Frau aufgeben würde? Er würde dann Gier und Begierde bezüglich dieser Frau aufgeben. Bei späterer Gelegenheit könnte er jene Frau mit einem anderen Mann stehen sehen, im Gespräch scherzend und lachen. Was meint ihr, Epikus? Würden Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung in jenem Manne aufsteigen, wenn er jene Frau bei einem anderen Mann stehen sieht? Nein, ehrwürdiger Herr. Wenn man eben dann in der Lage ist, das aufzugeben und Gleichmut zu entwickeln, auch dann ist man geschützt vor dem Schmerz und der Trauer und der Verzweiflung, die in so einer Situation aufsteigen können. Wenn er jetzt auf der anderen Seite natürlich immer darüber nachgrübelt, dass das schlecht ist und dass das nicht gut ist und dann ständig daran denkt, und dann, also das war jetzt so und da muss ich jetzt Verzweiflung aufgeben und den Groll und so weiter, dann hängt er immer noch dran, dann ist er immer noch dran gefesselt. Und erst wenn er diese Fesselung durchschaut und sie gleichmütig betrachten kann, dann ist er wirklich frei. Wenn das notwendige Verständnis und die notwendigen Voraussetzungen nicht da sind, dann kann man natürlich sich bemühen und hoffen und dass alles gut wird und so weiter, aber es wird nichts bringen. Deswegen ist schon notwendig, das, was ich jetzt alles beschrieben habe, erst einmal klar zu kriegen, damit man sein Bemühen nicht vergeudet letztendlich. Es gibt immer gerade bei Leuten, die neu zum Dhamma kommen, so einen anfangs enthusiastischen Schub. Und dann sind es voller Tatkraft und Einsatzbereitschaft und Eifer und allem Möglichen. Aber weil sie die Voraussetzungen und Bedingungen für die Heilstauglichkeit von Virya, von dieser Tatkraft nicht erkannt haben, lässt es irgendwann nach und hört dann bei vielen einfach ganz auf und sie wenden sich auch dann wieder vom Dhamma ab. Wenn man aber verstanden hat, in was für einem Zusammenhang das steht und was die Grundlagen, die Voraussetzungen, die Bedingungen sind, damit Virya sinnvoll eingesetzt werden kann, dann passiert es nicht. Ansonsten kann man sich hoffen und bemühen, wie dieser Mann, der Milch benötigt und sich auf die Suche nach Milch macht und bei einer Kuh, die kurz zuvor gekalbt hat, am Horn versucht, sie zu melken. Das kann er dann, ob er es sich wünscht, ob er es sich hofft oder nicht, aus dem Horn wird er keine Milch auskriegen. Gibt der Buddha dieses Beispiel, das für alle fünf Indriyas gilt. Wenn ich nicht verstehe, was alles damit zusammenhängt und ich einfach sage, ah ja, Bhakti, Achtsamkeit, ja, passt schon, und Vertrauen, ja, kenn ich schon, weiß ich schon, glaube ich schon, dass der Buddha das so gemacht hat und so weiter. Wenn das alles nicht da ist, das Verständnis, das umfassende Verständnis dieser Heilsfähigkeiten, dann kommt nichts raus, genauso wenig wie Milch aus dem Horn der Kuh. Wenn es aber jetzt gelungen ist, dieses Verständnis zu erlangen, dann stellt sich immer noch die Frage, was genau mache ich jetzt also mit dieser Tatkraft? Wo setze ich sie am besten ein? Und dazu gibt es Sutta im Anguttara, die das schön aufschlüsselt. Zum einen setze ich die Tatkraft ein bei der Zügelung, bei der Vermeidung von unheilsamen Dingen. Was aber, ihr Mönche, ist die Anstrengung zwecks Vermeidung? Erblickt da, ihr Mönche, der Mönch mit dem Auge eine Form, vernimmt er mit dem Ohre einen Ton und so weiter, erkennt er im Geist ein Ding, so haftet er weder am Zeichen noch an den Einzelheiten. Da in unbewachten Geistes weilen, Verlangen und Kummer, üble, unheilsame Dinge überkommen möchten, so wacht er darüber, hütet seinen Geist, wacht über den Geist. Das, ihr Mönche, nennt man die Anstrengung zwecks Vermeidung. Jetzt kommt in diesem Absatz und auch an anderen Stellen immer wieder das eben vor, dass er weder am Zeichen oder am Ganzen, wird manchmal gesagt, noch an den Einzelheiten, den sekundären Eigenschaften haftet. Ich habe eine schöne Erklärung gefunden von Jayavara, der sagt, Nimitta, also das Zeichen, die Zeichen. Nimitta ist die Erfahrung des Kontakts mit einem Sinnesobjekt. Während die Einzelheiten, die unsere innere Reflexion über oder Reaktion auf die Erfahrung ist. Die Erfahrung, die Sinneserfahrung gemacht zu haben. Der Praktizierende greift also nicht nach einer dieser beiden Arten von Erfahrung. Die Dinge tauchen in unserem Sensorium auf und vergehen wieder. Wenn wir diesem Prozess erlauben, seinen natürlichen Lauf zu nehmen, ohne ihm unsere Wünsche und Abneigungen aufzuzwingen, dann sind wir frei. Wenn wir sie aber aufzwingen, dann dringen böse, unheilsame Gedanken in unseren Geist ein, wie das Verlangen nach mehr Vergnügen oder Niedergeschlagenheit oder das Aufhören von Vergnügen oder das Ausbleiben von Vergnügen. Also wie schon gesagt, das Nimitta ist letztendlich das, diese 5%, die das Gehirn an Energie braucht, um etwas, einen Sinneseindruck zu erfassen. Und die Einzelheiten, das sind dann die Dinge, die wir darum herumbasteln, die unsere Wahrnehmung zu unserer Wirklichkeit gestaltet. Und daran bleiben wir dann hängen. So heißt es eben in anderen Sutra, erblickt er mit dem Auge eine Form, so wird er weder angenehm bewegt noch unangenehm bewegt. Gleichmütig verweilt er, achtsam und wissensklar. Und genauer sagt es im 18, bedingt durch Auge und Formen entsteht Sehbewusstsein. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Durch den Kontakt bedingt ist Gefühl. Was man fühlt, das nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Worüber man nachdenkt, darüber ufert man begrifflich aus. Mit dem als Quelle, worüber man begrifflich ausgeufert ist, bedrängen einen Mann die Konzepte, die von begrifflicher Ausuferung geprägt sind und sich auf vergangene, zukünftige und gegenwärtige Formen, die mit dem Auge erfahrbar sind, beziehen. Diesen normalen Vorgang müssen wir eben entsprechend abschneiden und ganz wesentlich dabei ist eben die Zügelung, dass man versteht, es ist zwar die Wahrnehmung da, das Nimitta ist da, dass da etwas wahrgenommen wurde, aber man lässt es nicht weitergehen zu einem detaillierten Betrachten dieses Sinneseindrucks, falls man daran haften würde. Zweiter Einsatz von Virya ist das Überwinden der unheilsamen Dinge. Was aber, ihr Mönche, ist die Anstrengung zwecks Überwindung? Da, ihr Mönche, lässt der Mönch einen aufgestiegenen Gedanken der Begierde, des Hasses, der Grausamkeit nicht Fuß fassen. Unheilsame Dinge nicht Fuß fassen. Überwindet, vertreibt, vernichtet sie und bringt sie zum Schwinden. Das, ihr Mönche, nennt man den Kampf zur Überwindung. Also wenn das Kind schon mal in den Brunnen gefallen ist, dann sollte man schleunigst was dagegen tun. Wenn ihr Mönche einem Mönch beim Gehen, Stehen, Sitzen oder Wachliegen ein Gedanke der Sinnlichkeit, des Hasses oder der Schädigung anderer aufsteigt und der Mönch ihn in sich duldet, ihn nicht aufgibt, nicht vertreibt, nicht vernichtet, nicht zum Schwinden bringt, ein solcher Mönch, der in dieser Weise ohne Eifer und Schamgefühl ist, den nennt man ganz und gar lässig, faul und willensschwach, energielos, ohne Tatkraft. Es ist schade, dass der Dieter nicht da ist, weil da wäre jetzt mein üblicher Seitenhieb auf die Benenner fällig. weil man ja diese Technik gibt, wo man immer nur benennt, benennt, benennt und nichts dagegen tut. Und ich sage immer, das hat der Buddha nie gesagt, dass man etwas nur anschaut, wenn etwas übel und unheilsam ist, sondern und es einfach benennt, Hass, Hass, sondern man tut sofort was dagegen. Der dritte Einsatz von Virya ist dann eben die Entfaltung der heilsamen Dinge. Was aber im Mönche ist die Anstrengung zwecks Entwicklung? Da im Mönche erweckt der Mönch den auf Abgeschiedenheit, Verblassen und Erlöschung gestützte und zum Loslassen führenden Erwachungsfaktor der Achtsamkeit, den Erwachungsfaktor der Wahrheitsergründung, den der Tatkraft, der Verzückung, der Ruhe, der Sammlung und des Gleichmuts. Das, ihr Mönche, nennt man die Anstrengung zwecks Entwicklung. Also hier auch ganz deutlich und eindeutig gesagt, was die wirklich heilsamen Dinge oder das, was es wirklich zu entwickeln gilt, sind die Erwachensfaktoren. Da müssen wir unsere meiste Energie reinsetzen. Und wiederum, wie die zu entwickeln sind, zu fördern und zu ernähren sind, finden wir in Samyutta 46.2. Da wird gesagt, die Nahrung, um das noch nicht erschienene Erwachungsglied Achtsamkeit erscheinen und das Erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen, ist es häufige gründliche Weise Bearbeiten im Geist von den Dingen, die mit Achtsamkeit zu tun haben. Das ist die Nahrung, um das noch nicht erschienene Erwachungsglied Achtsamkeit erscheinen und das Erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen. Bei der Lehrergründung ist es sich zu befassen mit den heilsamen und unheilsamen Dingen, tadelhaften und untadeligen Dingen, niederen und erlesenen Dingen, Dinge mit dem Gegensatz von dunkel und hell. Ihr häufiges, gründliches Bearbeiten im Geist, das ist die Nahrung, um das noch nicht erschienene Erwachungsglied Lehrergründung erscheinen und das Erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen. Bei der Tatkraft wiederum heißt es, es gibt die Qualität des Aufraffens, die Art des Ausbrechens, die Art des Transzendierens. Ihr häufiges, gründliches, weises Bearbeiten im Geist, das ist die Nahrung, um das noch nicht erschienene Erwachungsglied Tatkraft erscheinen und das Erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen. Also gerade eben das weise Betrachten, das intensive, gründliche Bearbeiten im Geist dieser Dinge, so wie wir es eben auch in diesen Vorträgen zu den Indriyas gemacht haben, dass wir die ganzen verschiedenen Aspekte uns anschauen und wenn man sich die immer wieder vor Augen führt, im Geist die bearbeitet, dann arbeitet man daran, die Erwachungsglieder erscheinen, sich entfalten und reif werden zu lassen. Bei Entzücken ist es so, es gibt das Erwachungsglied Entzücken fördernde Dinge. Es gibt das Erwachungsglied Entzücken fördernde Dinge, Entschuldigung. Ihr häufiges, gründliches, weises Bearbeiten im Geist, das ist die Nahrung dafür. Diese entzückenfördernden Dinge werden an anderer Stelle auch inspirierende Vorstellungen genannt. Vorstellungen, wobei eben dann Freude entsteht, Entzücken entsteht, sich der Körper beruhigt, der Körper sich wohlfühlt und schließlich einigt. Und da werden natürlich immer wieder die Anusati genannt, die man sich dann vor Augen führen sollte. Hat man das Erwachungsglied Entzücken gestärkt, hervorgebracht, oder ist in der Lage, das zu erhalten, und die Abfolge ist dann weitergegangen, solange bis sich der Geist einigt, kommen wir zur Gestilltheit, zur Beruhigung, zur Entspannung des Körpers und des Geistes. Auch da gibt es wieder Konzepte, mit denen man arbeiten kann, die man dann gründlich im Geist bearbeiten muss. Zum Beispiel eben die Betrachtung über den Frieden, die dann zur Entspannung und Ruhe und Gelassenheit führt. Die Nahrung für das noch nicht erschienene Erwachungsglied Einigung, also Samadhi, sind die Samatha Nimitta, also die Zeichen von Ruhe, die Zeichen von Freiheit, von Ablenkung. Und ihr gründliches, weises Betrachten im Geist, das ist die Nahrung, um das noch nicht erschienene Erwachungsglied Einigung erscheinen, das Erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen. Und bei Gleichmut ist es dasselbe. Letztendlich gibt es immer Dinge, die damit zusammenhängen, Erfahrungen, die damit zusammenhängen, die wir uns dann in den Geist holen können, über die wir dann reflektieren können, die dann wiederum zur Stärkung dieser Erwachungsglieder, dieser Qualitäten, die für das Erwachen notwendig sind, die dazu beitragen, die zu entwickeln und zu fördern. Jetzt weist der Buddha aber auch darauf hin, dass es zwei Arten von Entfaltung gibt, und zwar die gerichtete Entfaltung und die nicht gerichtete Entfaltung. Und man kann auch sagen, es gibt diese Geisteskultivierung, die intermittierend ist, also nicht durchgängig, was dann eher eben für unser einen, für den Laien zutrifft. Und dann gibt es noch die Profi-Version, wo diese Entfaltung wirklich durchgängig durchgezogen wird, weil man mehr oder weniger alle störenden Faktoren aus seinem Leben entfernt hat. Das ist natürlich als Mönch wesentlich leichter als für den Laien, der ständig ja mit irgendwelchen Dingen, um die er sich kümmern muss, konfrontiert wird. Er sagt es aber auch bei Mönche, auch für Mönche, da es auch hier natürlich welche gibt, die eher geschäftig sind und andere, die sich lieber in die Abgeschiedenheit zurückziehen. Da wacht der Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, klar bewusst, achtsam nach Verbindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Während er aber so beim Körper über den Körper wacht, erscheint aufgrund des Körpers beim Körper Fieberdurst oder mentale Schlaffheit oder Chitta wendet sich nach außen. Dieser Mönch soll Chitta auf irgendeine inspirierende Vorstellung richten. Also wenn es eben diese Unterbrechungen gibt und man bemerkt sie, dann soll man möglichst den Geist, das Herz auf eine inspirierende Vorstellung richten, die Anusatis einsetzen, um ihn wieder auf Linie zu bringen und dann wieder weiter mit der Kontemplation des Körpers zu machen, zum Beispiel, oder mit der Kontemplation der Gefühle oder des Geistes oder der Tamas. Das heißt jetzt nicht, dass dadurch die Praxis unterbrochen wäre, sondern nur, es gibt einen Wechsel zwischen Kontemplation und Reflexion. Wenn wir aufpassen und nicht völlig abdriften. Hat er den Citta auf irgendeine inspirierende Vorstellung gerichtet, dann entsteht Freude, dem Freudigen entsteht Entzücken, entzückt im Geiste beruhigt sich der Körper. Beruhigten Körpers fühlt er sich wohl, sich wohlfühlend einigt sich der Citta. Da führt er sich vor Augen, zu welchem Zweck ich Citta darin gerichtet hatte, dieser Zweck ist nun erfüllt. Wohlan denn, so will ich davon ablassen. Und er lässt davon ab, erwägt nicht mehr und sinnt nicht mehr. So erkennt er, frei von Erwägen, frei von Sinnen bin ich, nach innen achtsam ist mir wohl. Und richtet eben seinen Geist dann wieder auf Kayagatasati oder wieder Anupassana oder. Das ist also jetzt die die unterbrochene Entfaltung in Anführungsstrichen. Und jetzt kommt die nicht gerichtete, also die ununterbrochene Entfaltung, lässt da der Mönch Citta nicht nach außen gerichtet werden. So weiß er, nicht nach außen gerichtet ist der Citta. Und er weiß nicht, bin ich zerstreut auf Früheres oder Späteres, erlöst, nicht gerichtet. Und er weiß, beim Körper wache ich über den Körper, bei den Gefühlen über die Gefühle, bei Citta über Citta, bei den Dhamma über die Dhamma. Unermüdlich, klar, bewusst, achtsam, nach Verbindung weltlichen Begehrens und Trübsinns ist mir Ruhe. Das ist wohl etwas, das man erst nach langer Zeit, langer Übung und im rechten Umfeld auf die Reihe bringt. Aber die gerichtete Entfaltung, die erste, die wir besprochen haben, die lässt sich eben auch im Haus voller Kinder praktizieren, wie es heißt. Und letztendlich dann noch der Einsatz der Energie bei der Erhaltung der heilsamen Dinge. Was aber, ihr Mönche, ist die Anstrengung zwecks Erhaltung? Da, ihr Mönche, hält der Mönch einen aufgestiegenen Gegenstand der Sammlung im Geiste fest, wie zum Beispiel die Vorstellung eines Knochengerippes und so weiter. Das, ihr Mönche, nennt man die Anstrengung zwecks Erhaltung. Welche Vorstellung man da nimmt, ist natürlich auch immer davon abhängig, wozu sie dienen soll, was unser Hauptschwerpunkt ist, was uns besonders liegt. In A 1056 werden ja die 10 Vorstellungen genannt, die, wenn sie entfaltet und häufig geübt, werden im Todlosen münden, und zwar die Vorstellung der Unreinheit des Körpers, des Todes, des Ekelhaften bei der Nahrung, der Reizlosigkeit des ganzen Daseins, der Vergänglichkeit, des Leidhaften in der Vergänglichkeit, der Ichlosigkeit im Leidhaften, des Aufgebens, der Entzüchtung und des Erlöschens. Also die Vorstellung des Knochengerippes ist hier nur beispielhaft genannt für eine Vorstellung, die entwickelt werden muss, oder für Vorstellungen, die entwickelt werden müssen, die dann gleichgesetzt werden mit heilsamen Dingen. Wenn man diese Vorstellung eben im Geiste halten kann, deswegen Anstrengung zwecks Erhaltung, dann führen sie letztendlich zum Todlosen, zum Erlöschen. 66 heißt es noch, da praktiziert eine Person den Weg zur Überwindung der Vereinnahmungen, zum Verzicht auf Vereinnahmungen. Wenn sie den Weg praktiziert, befallen sie hin und wieder Lücken in der Achtsamkeit, Erinnerungen und Pläne, die mit der Vereinnahmung verbunden sind. Ihre Achtsamkeit mag langsam beim Entstehen sein, aber sie überwindet die Erinnerungen und Pläne schnell, entfernt, beseitigt und vernichtet sie. So als ob ein Mann zwei oder drei Tropfen Wasser auf eine Eisenplatte, die den ganzen Tag lang erhitzt wurde, fallen ließe, da könnte das Fallen der Tropfen langsam sein, aber sie würden schnell verdunsten und verschwinden. Das ist natürlich der Idealfall, dass man das sofort merkt, wenn man Lücken in der Achtsamkeit hat, wenn sich Erinnerungen und Pläne einschleichen, woraus dann eben leicht unheilsame Dinge erwachsen. Und wenn man dann aber tatkräftig dagegen vorgeht, dann verdampfen die so schnell, noch schneller, als sie gekommen sind. Wenn dann eben die Tatkraft Virya Indriya entsprechend entwickelt ist. Wenn man dann so weit gekommen sind, stellt sich allerdings schon die Frage, ob es nicht Zeit ist, in den Orden einzutreten und wirklich das beste Umfeld haben, um eine anhaltende Geistesentwicklung zu betreiben. So, das war's. Jetzt beantworte ich gerne Fragen, wenn Sie irgendwelche gibt dazu.
Ich habe eines mal vorher gesagt, dass der Unterschied zwischen benennen und dann dagegen vorgehen, da bin ich kurz gestrahlt, weil das war so ein kleiner geistiger Ausflug, den hast du nicht ausgeführt. Oder auf den Dieter kurz.
Ich weiß schon. Es gibt diese Mahasi-Methode. Vipassana-Meditation nach Mahasi, wo man dann immer nur alles, was im Geist auftaucht, benennt. Also, wenn jetzt da zum Beispiel Pläne sind, dann sagt man Pläne, Pläne und hofft, dass die wieder vergehen. Oder wenn da Ärger ist, dann sagt man Ärger, Ärger. Oder man sagt eine halbe Stunde lang Ärger, Ärger, Ärger. Aber das ist ja nicht das, was der Buddha sagt. Der Buddha sagt ja, wenn da Ärger ist, dann tu was dagegen. Sofort. Und zwar im Idealfall so schnell, dass sich der Ärger in 0,nix wieder auflöst, wenn man eben die richtigen Techniken und Werkzeuge hat, um was dagegen zu unternehmen. Das einfach anzuschauen und letztendlich zu warten darauf, dass es wieder vergeht, habe ich noch nicht gefunden.
Ich glaube, dass das in der Psychologie, glaube ich, eher negativ gesehen wird, weil meines Wahnsinns ist ja das, je länger du was in deinem Kopf hast, umso mehr sicher das sei. Also wenn ich mir jetzt die ganze Zeit ärgere, dann sehe ich den Ärger natürlich negativ. Aber ich ärgere mich dann immer mit dem Ärger. Also das heißt, ich beschäftige mich dann immer noch mehr damit, sodass dann praktisch, bevor ich mal ganz kurz irgendwas gesagt habe, ging es auch darum, dass man erst mit irgendwas Negatives die ganze Zeit beschäftigt und die Sachen vergessen.
Ja.
Was ja dann Sinn macht, wenn ich genau das wegbringe. Deswegen heißt es ja im Deutschen auch, man ärgert sich, man ärgert sich.
Ja.
Das ist ein wunderbarer Ersatz, weil ich oft zu meiner Frau sage, ich ärgere mich. Das ist natürlich dann doppelt. Der andere ärgert mich, das ärgert mich auch.
Genau.
Deswegen sage ich, eigentlich muss man das halt angehen und weg und ja.
So ist es.
Also man das ja verstanden.
Jetzt ist natürlich so, Dieter ist nicht da, der wird es natürlich ganz anders erklären. Und warum
ist
diese Methode durchaus Sinn macht, aber das ist so unsere Art Running Gag.
Vielleicht in dem Sinne, dass man sich das immer wieder vorsagt und es dann beim nächsten Mal parat zu machen. Ah, ich ärgere mich schon jetzt. Aber dann muss es weg. Weil dann mache ich es immer wieder. Also, das finde ich auch nicht so ganz geläufig. Weil, wenn ich mir das dann nächste Mal wieder vorsage, wie oft sage ich mir das dann vor? Ich möchte mir das dann irgendwann nicht mehr vorsagen. Also wirklich ein Akt der Entscheidung. Also, und das nämlich bei dem ganzen Lammer aufgeht, da muss ich mir dann entscheiden lassen. War neulich was, was du vorgelesen hast in einem der Vorträge, wo ich mir vorher gesagt habe, wo es da um diesen Kampf geht.
Ja.
Weil Buddha aus einer Kriegerkaste kommt, was mir wieder mal als alten Zen- und Kampftypen gut gefallen hat. Weil so, ja, mit Kampf kann ich halt was anfangen auch. Wo es im Baum geht, eben der eine, man sieht eine hübsche Frau am Markt und schreit gleich zum Akt über. Und der andere näht und so weiter und so, wir waren da mehrere Abstufungen, wo es immer darum ging, okay, wer ist der bessere Krieger, wer kämpft am besten? Und das hilft mir oft, also wir sagen, also ja klar, du musst dir dagegen ankämpfen. Man kann sich nicht bloß so stehen lassen und sagen, ja, mein.
Ja, also das nein, eben, da ist ja auch dieses Beispiel von dem Bronzegefäß.
Ja.
Immer macht es ganz deutlich. Ich kann nicht einfach sogar, wenn es momentan gerade der Geist sauber ist, ich kann ihn nicht einfach so stehen lassen. Weil der wird schmutzig im Laufe der Zeit.
Ja.
Weil das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Das ist die Dhamma-Praxis gegen den Strom.
Ja.
Und nicht mit dem Strom der Gewohnheiten und Neigungen und Triebe und so.
War auch eine der bei einem dieser Vorträge, das heißt, man kann auch nicht, was ich sagen will, man kann auch nicht einfach immer sagen, so, jetzt habe ich eine Pause verdient. Wo man sagt, es macht keinen Sinn, du kannst im Grunde keine Pause machen. Also man ist ja mal weniger eifrig und man ist ja wieder mal mehr eifrig, aber ja. So nach dem Motto, so, jetzt lass wieder meine Arbeit, habe ich jetzt verdient, das ist da eigentlich nicht drin. Also, das hat mir auch gut gefallen. Und man, es ist, wenn ich mit Leuten rede, im Buddhismus ja mehr so in diesem Buddha-Stadion im Garten und macht einen Kurs, wo ich sage, du, Buddhismus ist einfach nicht lustig. Also wir haben zum Beispiel Spaß, aber Buddhismus ist nicht lustig. Das ist wirklich eine harte Nummer. Du kommst dem einen aus und da kommt auch keiner und sagt, okay, dann nehme ich dich jetzt mal mit auf meine Wolke, sondern du musst die Leute bis zu der Wolke selber durchkämpfen. Also, ich weiß nicht, ob ich Buddhist war, weil ich das vor allem gewusst hätte. Was ist das für ein Programm?
Ja, das ist wahr. Na gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's dann wieder.
Ich danke für den Vortrag.